Scharfe Welle, der Bonner Epilepsie-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Scharfen Welle, unser Bonner Epilepsie-Podcast. Wir sprechen heute über ein Thema, das vermutlich Betroffene und Angehörige besonders interessieren wird, nämlich Selbsthilfe und Epilepsie. Und dazu haben wir einen ganz besonderen Gast, Herrn Thomas Porschen. Er ist Ansprechpartner für die Vertretung Deutschlands beim International Bureau of Epilepsy. Das ist die weltweite Patientenvertretung für Epilepsie. Er ist da stellvertretender Vorsitzender für Europa und Ansprechpartner für die Stop-SUDEP-Kampagne der Oskar-Killinger-Stiftung. Genau, er hat sich in den letzten Jahren auch in anderen Verbänden engagiert und war auch beteiligt an den ersten Patientenveranstaltungen zum Thema Epilepsie, auch hier bei uns in Bonn und später auch in anderen Kliniken. Er ist selber Betroffener, also Patient, auch in unserer Klinik. Und ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns sind und über Ihre großen Erfahrungen zum Thema Selbsthilfe mit uns sprechen. Hallo, Herr Porschen.
Hallo und vielen Dank für die Einladung und dass ich hier sein darf und als Patient und für die Selbsthilfe auch zu sprechen.
Und heute natürlich auch wieder bei uns ist Professor Dr. Rainer Sorges, unser Klinikdirektor und Chefarzt an der Klinik und Poliklinik für Epileptologie am Universitätsklinikum Bonn. Hallo Rainer.
Hallo Simone, lieber Herr Porschen, schön, dass Sie da sind heute.
Ja, anfangen möchte ich natürlich damit, dass Herr Porschen uns mal ein bisschen erzählt, wer er eigentlich ist, wie alt er ist, wo er herkommt, was er so macht und natürlich auch zu seiner Epilepsie-Geschichte. Erzählen Sie doch mal.
Okay, was ist wichtig zuerst zu sagen? Ich bin Kölner, in Köln geboren aufgewachsen und lebe immer noch in Köln. Ich habe Epilepsie und bin eigentlich langjährig anfallsfrei. Ich bin berufstätig, habe eine Familie und bin ein sehr aktiver, ehrenamtlicher Mensch für den Themenbereich Epilepsie. Also ich bin 57 Jahre alt und ich arbeite seit 1993 in der Gesundheitsförderung und Prävention in der Bundesbehörde, bin dort Schwerbehindertenvertretung, betrieblicher Einklinikmanager mit einem Team zusammen und arbeite im Bereich der Forschung.
Mögen Sie vielleicht trotzdem noch mal ein paar Jahre zurückgehen? Also, weil das ist ja interessant, wie jemand wie Sie tatsächlich in der Selbsthilfe so tief einsteigt. Wie begann Ihre Epilepsie?
Vor den Jahren 1993, also bevor ich in dem Bereich der Gesundheitsförderung tätig war, war ich Hotelkaufmann in Köln. Hatte eine 6-Tage-Woche, sowas gibt es in dem Bereich. Und habe täglich so gute 12 Stunden gearbeitet. Eines Tages, das war im Jahre 1988, ging es mir nachts nicht gut und ich bin in der Uniklinik wieder Köln wach geworden auf der Intensivstation.
Wie alt waren Sie da?
Anfang 20 ungefähr. Und man hat ein Angiom festgestellt, dass ist eine Gefäßfehlbildung, ja, und man hat Blut im Gehirn festgestellt, ja, also hat man dann schnell gehandelt, wie ich wieder wach war und hat diese Gefäßmissbildung oder Gefäßfehlbildung operiert, ja, das waren aber 2 Operationen über 2 Jahre hinweg und nach der ersten Operation kam der erste epileptische Anfall und danach sehr viele Anfälle. Ja, also die Anfälle bleiben eigentlich, also blieben auch mit vielen Medikamenten wechseln und Neurologen wechseln. Und dann kam für mich ein Berufswechsel. Für mich hieß es, ich kann nicht so weiter nur zugucken in dem Bereich. Und es wurden zwar wenige Anfälle, aber es blieb weiter schwierig. Und was noch interessant ist, also ich habe epigastrische Auren. Das heißt also, das ist ein schwer zu beschreibendes Gefühl. Es beginnt in der Magengegend und steigt dann bis zum Hals auf. Und danach ist es so, dass eine Gesichtsseite beginnt zu zittern und dann beginnt schon der Anfall. Ja, und das ist dann am ganzen Körper. Also ich verliere das Bewusstsein ganz kurz dabei auch. Und für mich ist auch immer wichtig gewesen, was heißt das jetzt? Was ist das für eine medizinische Sache dann? Ja, das ist eine strukturelle Epilepsie mit vokalen, nicht bewusst erlebten und vokal zu bilateral tonisch-klonischen Anfällen. Also früher hat man gesagt, das sind dann auf einmal an einer Seite beginnend vokal und dann Chromalanfälle, große Anfälle. Ja.
Sie haben uns ja vorhin erzählt, Sie seien jetzt aber schon langjährig anfallsfrei, oder?
Ja, das ist auch eine interessante Geschichte, weil von alleine ist das nicht passiert und auch nicht durch die Niedergelassenen, also die Neurologen vor Ort, sondern der Behandlungsdurchbruch kam durch einen Notfall, also durch einen Anfall, den ich hatte. Ich bekam einen Anfall bei einem Lehrgang in Bonn-Buschdorf in einer Verwaltungsschule des Bundes. Die Rettung, also der Rettungswagen, wurde gerufen, weil man wusste nicht, was man machen sollte. Ja, wie ich dann am Boden lag und gekrampft hatte und dann immer noch nicht so klar war, ja, obwohl der Anfall ja vorbei war, rief man eben die Rettung und ich kam in die Epilepsieambulanz auf dem Venusberg. Der leitende Oberarzt damals hat mich untersucht und alles mit mir gemacht und es kam zu einer erfolgreichen Medikamentenumstellung und zur Anfallsfreiheit.
Ja, super,
oder? Genau, das ist auch das, was für mich ganz toll war. Also hier wurden viele Untersuchungen gemacht ich war auch danach noch bei zwei weiteren Neurologen, niedergelassenen Neurologen und dann in Behandlung auch und bin mit großen jährlichen Abständen hier hingekommen weil mir war auch wichtig, hier bestimmte Überprüfungen zu machen. Also für mich war dann manchmal ist das Medikament oder die Medikamente, das war immer noch keine Monotherapie, sind die richtig oder ist die Einschränkung, die ich habe, ich denke, meine Leistungsfähigkeit oder mein Gedächtnis hat ein Problem. Niedergelassene Neurologen konnten nicht helfen, aber hier war das ganz toll. Hier konnte man das prüfen mit Tests, ja, und konnte eben auch sagen, ob es am Medikament liegt oder an was anderem. Und das ist was ganz Tolles, warum mir das gefällt, dass man in ein richtiges Epilepsiezentrum gehen sollte oder eine Fachambulanz für den Bereich. Ja, und fühle mich eben gut aufgehoben.
Und wie viele Jahre waren das, dass Sie ständig Anfälle hatten und seit wann haben Sie keine mehr?
Also über 10 Jahre hatte ich Anfälle, über 10 Jahre hatte ich ein Fahrverbot, mindestens so kann ich mich dran erinnern. Weil ich auch auf der neuen Arbeit Anfälle bekommen habe, obwohl das ganz klar, habe dann erzählt, okay, was Sie machen müssen, das war dann einfacher. Weil das ein Verwaltungsberuf ist, wenn man aufklärt und sagt, was zu machen ist, dann ist zwar die Angst da, wenn man das einmal sieht, aber es funktioniert. Jetzt sind es so auch schon viele Jahre, wo ich anfallsfrei bin.
Nun wollen wir heute vor allem über die Selbsthilfegruppen sprechen. Und wie war das denn bei Ihnen? Wie und wann sind Sie zum ersten Mal mit einer Selbsthilfegruppe in Kontakt gekommen? War das noch, als Sie Anfälle hatten?
Ja, das war auf alle Fälle, die ich Anfälle hatte. War auch nicht so einfach. Ich selbst wollte ganz am Anfang gar nichts damit zu tun haben. Ja, ich habe Epilepsie, ich bin normal. Ich erlebte ja auch meine Anfälle selbst nicht am Anfang. Ich habe nur den Schrecken gesehen von meinem näheren Umfeld oder von anderen Personen, weil ich ja nicht bei Bewusstsein war. Und irgendwann kam ich zu der Erkenntnis, okay, ich gehe mal in eine Selbsthilfegruppe und guck mal, wie Gleichgesinnte sind. Bin ich hingegangen, es gab eine sogenannte alternative Selbsthilfegruppe damals, ja, Ende der 80er Jahre in Köln. Das war total interessant. Ja, man hat sich ausgetauscht erstmal und dann habe ich einen Anfall gesehen. schon im ersten Besuch einen großen Anfall. Und dann sagte ich mir selbst, dem geht schlechter als mir. Ich fühle mich gut, weil dem ging es den ganzen Tag danach noch und am nächsten Tag, man hat sich dann nochmal unterhalten zusammen. Mhm. Und der fühlte sich auch sehr schlecht und der hatte die sehr, sehr häufig und sehr oft. Und für mich war das auch ein Grund, öfters hinzugehen und mich auszutauschen mit allen anderen. Da waren auch Menschen, die ganz kurze sogenannte Absenzen haben, aber sehr, sehr häufig am Tag auch. Ganz, ganz andere absurde Sachen, die wussten gar nicht, dass die liefen durch die Gegend. Standen auf, liefen durch die Gegend, die konnte man ansprechen und so. Das war also, wir waren total verschieden.
Was mich interessieren würde, wäre jetzt, wie groß war denn die Gruppe und wie oft hat man sich denn da getroffen und wo?
Ja, man hat sich zuerst in einem Keller getroffen, ja, und dann in der Kirche.
Also im Keller von einem Privathaus.
Oder? Ja, genau. Und dann in der Gemeinde, in so Räumlichkeiten, in der Nähe vom Hauptbahnhof. Das war ganz nett, weil das waren Evangelische, glaube ich, die haben das zur Verfügung gestellt. Wir haben zweimal, glaube ich, im Monat hat man sich getroffen.
Mhm. Ja. Und wie groß war die Gruppe?
Die Gruppe waren so, waren immer 8 bis 12 Leute waren da. Mhm. Also eine kleine, aber kräftige Gruppe. Da kamen mal neue dazu, mal andere. Und das war schon sehr intensiv. Und es waren unterschiedlich. Es war von einem, jemand, der Sozialarbeiter war, bis hin zu jemand, der keine Arbeit hat, Familienvater und, also total unterschiedlich.
Ja. Was dazu passt, dass Epilepsie in jedem Lebensalter neu auftreten kann und alle Gruppen, berufliche Zugehörigkeiten betreffen kann.
Ne? Genau.
Das passt ganz gut.
Wir sagen dazu, Epilepsie kann jeden treffen.
Das kann ich nur unterstreichen. Ist so. Hat sich das denn gewandelt im Laufe der Zeit? Also wie ist denn die Erfahrung jetzt? 30 Jahre später oder 40 Jahre?
30 also Jahre zudem, nach einem Jahr ging das so nicht weiter. Ja, und wir haben dann, also ich mit anderen zusammen, wir haben die Selbsthilfegruppe in Köln, die Interessenvereinigung für Anfallskranke, dann übernommen, die es schon länger gab. Mhm. Ja, und daraus etwas mehr demokratische Gruppe gemacht, wo jeder was zu sagen hat, jeder was reden kann und wo es dann auch Vorträge gab und vieles mehr. Ja. Und die hatte schon 100 Mitglieder oder 80 Mitglieder. Also war schon eine große Gruppe, die aber auch einen niedergelassenen Neurologen hatte. Zweimal im Monat ein Treffen, wo man sich austauscht und wo man neue aufnimmt.
Wie findet man denn heutzutage eine Gruppe, die zu einem passt? Beziehungsweise gibt es tatsächlich ein großes Spektrum an unterschiedlichen Patientenvertretungen, die verschiedene Themenschwerpunkte abdecken? Gibt es da regionale Zuordnungen?
Ja, es gibt alles. Und das ist sehr wichtig, die Unterscheidung kennenzulernen. Also es gibt Gruppen für Patienten, also für Betroffene. Es gibt Gruppen für Eltern, wo die Kinder betroffen sind. Es gibt beides in einer Gruppe und es gibt noch selten Epilepsiegruppen für junge Menschen. Gab es mal verstärkt, jetzt wieder weniger. Und es gibt regionale Gruppen, also je größer der Ort ist, desto mehr gibt es und es liegt immer daran, an der einzelnen Person, die die Gruppe leitet oder initiiert, würden wir sagen. Also die das einmal beginnt und startet und das weitermacht. Und man muss dazu noch sagen, dass Elterngruppen einen ganz anderen Motor haben. Also die sind viel stärker dabei und bleiben dabei, weil die sehen ihr betroffenes Kind und sorgen dafür, ich will auf alle Fälle das Beste und viel, viel mehr. Mhm. Das ist bei einem betroffenen Verband, wo die Patienten älter sind und selbst betroffen sind, ist das noch was anderes. Da ist der Motor natürlich, da müssen mehrere zusammen sein und das wollen, damit das überhaupt funktioniert. So entstehen Gruppen sehr häufig und gehen auch wieder. Aber interessant ist natürlich auch eine häufige Frage, wie finde ich denn eine Gruppe?
Ja, genau.
Ja, und das ist, es gibt Kontaktstellen für Selbsthilfe. Ja, in einem Ort heißen die KISS-Kontaktstelle der Selbsthilfe, in der anderen Ort heißen die SEKIS-Selbsthilfe-Kontaktstelle. Also das kommt auf den Ort und das Land an. Da kann man nachfragen, da gibt es zu jeglichen Erkrankungen, aber auch nicht nur zu Erkrankungen, sondern auch zu Drogenabhängigkeiten, zu vielen anderen Sachen, Selbsthilfegruppen. In den 80er, 90er Jahren war ja die Boomzeit der Selbsthilfe und das ist jetzt zurückgegangen. Aber dort kann man anfragen und nachfragen, wo ist die nächste Epilepsie-Selbsthilfegruppe. Für Eltern, also Angehörige kann man auch fragen, wenn man als Elternteil ist oder eben als Partner und für Betroffene selbst dann auch. Und man kann im Internet nachgucken. Ein großes Forum ist epilepsie-online.de. Das ist eine Seite, die ich früher betreut habe, die jetzt von der Deutschen Epilepsievereinigung, dem Bundesverband, übernommen wird. Da gibt es eine Landkarte und da kann man nachgucken, ist in meiner Stadt oder drumherum eine Gruppe und da steht der Ansprechpartner drauf. Man kann bei den Bundesverbänden, der Elternbundesverband für Epilepsie, anfragen. Die haben eine Webseite und ein Büro. Man kann bei der Deutschen Epilepsievereinigung in Berlin nachfragen. Die haben ein Büro und auf ihrer Seite. Und man kann bei den Landesverbänden, die existieren, nachfragen. Auf einigen Webseiten von denen allen stehen auch die örtlichen oder überregionalen Selbsthilfegruppen mit den Kontaktpartnern und manchmal auch mit den Zeiten, wann die sich treffen und wie die sich treffen und so.
Also wer will, sollte einen Weg finden,
auf alle Fälle
eine entsprechende Gruppe zu für sich dann auch zu identifizieren. Gibt es denn eigentlich grundsätzlich Vor- und Nachteile für den Besuch von Selbsthilfegruppen? Also das ist ja so eigentlich so durchweg positiv belegt, wenn man sagt, ja, man schließt sich anderen Betroffenen und deren Angehörigen an. Aber gibt es auch Nachteile?
Es gibt beides, ja. Obwohl die Vorteile überwiegen gegenüber den Nachteilen. Zuerst müsste man erstmal sagen, auch, was sollte ich denn machen, wenn ich in eine Gruppe gehe oder so, oder wenn ich das vorhabe. Bei mir selbst war das ja, wie ich erwähnt habe, ich brauchte eine Zeit lang. Und da ist es immer gut, mit seinem behandelnden Arzt oder Ärztin zu reden auch. Wann ist das denn richtig? Kann ich jetzt, ist das gut, eine Gruppe jetzt zu besuchen und so? Die Vorteile sind natürlich, ich kann mich mit anderen gleichgesinnten Peers, Betroffenen zu Betroffenen, Peer Counseling nennt man das im Englischen. Und das kommt ja aus dem AIDS-Bereich und ist dann in der Selbsthilfe über andere Erkrankungen auch rübergekommen, dass ich mich austauschen kann über mein Problem und wo ich dann erkennen kann auch, das haben andere auch, in bestimmten Formen, aber nicht in allen. Ja, und das ist dann wirklich gut. Man redet also über die gleichen Probleme mit den gleichen Personen und vielleicht auch mit gleichen Behinderungen. Man fühlt sich dann als Mitglied nicht alleine, sondern hat andere noch. Man wird verstanden über die Probleme, weil das die gleichen sind. Ja, und Familien und Freunde können das dann auch besser verstehen, wenn man als Eltern von einem betroffenen Kind oder Jugendlichen dann in sowas reingeht und andere Eltern auch trifft, dann können dann auch die Erfahrungen ausgetauscht werden, was sehr hilfreich ist, insbesondere wenn es um sehr komplexe Erkrankungen geht, wo nicht nur die Epilepsie eine Rolle spielt, noch andere Erkrankungen auch. Das ist sehr, sehr wichtig. Das habe ich selbst auch erlebt. Und ich bin ja auch mit den Eltern-Selbsthilfegruppen und dem Elternbundesverband auch aktiv gewesen und auch dabei auch. Und das ist sehr wichtig. Ich finde die auch ganz toll in ihrer Arbeit, genauso wie die Deutsche Epilepsievereinigung. Es ist jedenfalls wichtig, dass man da reingeht. Man sollte sich auch vorbereiten auf so einen Besuch. Ja, man sollte auch gucken, welche Tipps geben die denn, die ich mitnehmen kann und sind die wirklich für mich anwendbar? Ja, und jetzt Welche Nachteile wären das denn, ja, die da sein könnten? Na, es kann sein, dass das für mich in dem Moment auch belastend sein kann, wenn ich da reingehe. Ich sage manchmal, also nehmen Sie Ihre, beim ersten Besuch nehmen Sie Ihre Fragen mit, die Sie haben. Fragen Sie ganz genau, wie der Ablauf ist. Können Sie Ihre Fragen stellen und so, und dann bleiben Sie nicht so lange, wie da zwingend sein muss oder so. Gehen Sie raus, wenn das zu viel für Sie ist, wenn Sie Ihre Fragen beantwortet haben. Und kommen Sie das nächste Mal wieder, wenn das besser für Sie ist. Es kann belastend sein, wenn man alle Sachen von den anderen hört auf einmal, dass es zu viel ist. Ja? Oder es ist vielleicht auch unangenehm, wenn andere über ihre Probleme reden, ja, vor Ort. Und über die eigenen Probleme auch. Das kann belastend sein. Ja. Oder es kann belastend für Sie sein, wenn Sie so viele Sachen auf einmal hören, die wirklich sehr schwierig sind.
Ja, Sie haben ja selber gerade erzählt, dass Sie nicht direkt nach Ihrer eigenen Diagnose in der Selbsthilfegruppe gelandet sind, sondern da auch so ein bisschen Zeit brauchten, ne? Erstmal sich selbst mit Ihrer Erkrankung auseinanderzusetzen. Und
ja. Ich hatte keine Epilepsie. Das war für mich so, ja.
Ja.
Ja, was ich aber auch häufig von anderen zurückgespiegelt bekommen habe. Okay, da ist irgendwas, aber ja und?
Aber das zeigt natürlich auch das Dilemma, dass man sich auf der einen Seite nicht unbedingt mit der Erkrankung beschäftigen möchte, weil sie nicht Teil oder großer Teil des Alltags sein soll. Im besten Falle wird man ja anfallsfrei. Und auf der anderen Seite vielleicht Aspekte gibt, die einem schon weiterhelfen würden, wenn man sie besprechen würde, ne, mit ebenfalls Betroffenen. Das ist unglaublich schwierig, ne? Das macht es eben auch so individuell, die Entscheidung, ob man ein Typ oder Typus ist für eine Selbsthilfegruppe. Wie viel sind denn Ihren Schätzungen nach in Deutschland ungefähr in Selbsthilfegruppen oder Vereinigungen organisiert? Wir schätzen ja, dass wir 600.000 bis 700.000 Menschen mit Epilepsie haben. Was meinen Sie absolut, wie viele Tausende von Menschen mit Epilepsie organisiert sind?
In einer Gruppe? Oh, das ist. Also ich habe mal versucht zu gucken, wie viel in den 90er Jahren also wie viele Selbsthilfegruppen es gab. Und das ist von 250 Gruppen, die es damals gab im Epilepsiebereich, runter auf fast nur noch 120 Gruppen, runter, also auf die Hälfte runtergegangen. Das Verzeichnis, dieses Epilepsie Online-Gruppenverzeichnis, ist eine Datenbank, wo man draufschreiben, also wo man angeschrieben wird, und man muss eine Rückmeldung geben, dass man dort veröffentlicht wird, und da wird abgefragt, wer der Ansprechpartner ist, wo das stattfindet, wie das stattfindet, ob man für Eltern, also für Patienten ist, für Kinder ist oder gemischt ist und so weiter und so fort. Und das kann man dann alles lesen, und die Rückmeldebogen waren früher ganz viel und heute viel weniger, weil das viel weniger geworden sind. Mhm. Die Organisation ist viel weniger geworden. Es hat sich einiges auf Internetbereiche verlagert, oder man hat einfach gesagt, es gibt ja Mr. Google. Ja, ich brauche jetzt keine Gruppe mehr.
Gibt es denn Zahlen, beispielsweise Zugriffszahlen pro Monat oder pro Jahr von Epilepsie Online?
Ja, die gibt es. Die habe ich aber jetzt nicht parat. Es gibt aber auch ein Forum dort. Ja, und ganz früher war das wirklich hoch besucht, und es geht in die sechsstellige Zahl. Ja,
pro Jahr dann, oder?
Pro Jahr in die sechsstellige Zahl, das ist so 200.000 Besucher sind Besucher, und dann immer weniger, und so reingucken mal kurz so und dann wieder weg, das ist natürlich sehr häufig dann. Und die Fragestellungen sind, klar, sind Medikamente, wo wir aber schreiben, wir wollen nicht über Medikamente diskutieren. Das ist aber in der Selbsthilfegruppe was anderes. Also wenn Sie jetzt fragen würden, steht, über was wird denn gesprochen in der Gruppe verstärkt? Ja, oder was sind Themen? Es ist natürlich zusätzlich noch ein Thema, das ist ja das, was man darf. Ja, also wenn man mit mir redet am Telefon oder was anderes und fragt dann, empfehlen Sie mir ein Medikament, empfehlen Sie mir einen Arzt, ja, und dann sage ich, darf ich nicht. Was nehmen Sie denn, ist eine häufige Frage, die ich bekomme.
Okay.
Ja, Sie sind doch jetzt anfallsfrei. Und dann sage ich, das sage ich Ihnen nicht. Ja, weil jeder Mensch mit einer Epilepsie, mit Anfällen, ist unterschiedlich. Mhm. Ja, aber gehen Sie in eine Gruppe, da können Sie das fragen, da kriegen Sie eine Antwort. Aber berücksichtigen Sie bitte, dass das alles sehr unterschiedlich ist. Da können Sie auch fragen, zu welchem Arzt gehen Sie denn? Wo haben Sie denn, fragen Sie den nach den Erfahrungen. Ja, das können Sie machen. Von mir, ich darf keine Rechtsberatung geben, ich darf das nicht, das ist alles, Sie können mich verklagen danach. In der Selbsthilfe darf man das. Weil wenn ich aus der Tür rausgehe, wenn die Gruppe zu Ende ist, darf nichts weitergegeben werden. Das ist die Verschwiegenheitserklärung, die man sich gegenseitig gibt, ohne was zu unterschreiben.
Also Medikamente und Behandlung sind ein Thema und sonst so Schlaf, Alkohol, Drogen.
Ja, Führerschein, Sport. Autofahren ist ja, und Beruf, Sport, nein. Das ja, ist ein Thema, was ich auch immer angesprochen habe. Wir haben mal in der Kölner Gruppe über einen Reha-Schein und über die Sporthochschule Kölner Gruppe gemacht. Eine eigene mit zwei Sportstudentinnen, die eine Arbeit darüber geschrieben haben. Das war sehr interessant auch. Das Problem allgemein, um das kurz zusammenzufassen, ist, Menschen mit Epilepsie an der Stange zu halten, dass sie das weitermachen. Ich selbst habe es dann auch, ich habe mitgemacht, ja, ich muss auch was für meinen Körper tun.
Also Sie meinen jetzt Grenzen, so ein Sportangebot extra für Menschen mit Epilepsie? So
ja, das waren alles, ja. Genau, das war aus der eigenen Gruppe. Wir waren dann so zwischen 10 und 15 Leute. Und dann musste man aber hinterher telefonieren. Kommst du bitte mit? Also der Termin war immer klar, kommst du bitte. Ja, oh, ja, aber draußen ist es doch schön. Wir gehen auch raus und machen da Sport, also Reha-Sport. Ja, und das hat vielen auch Spaß gemacht, aber das hat nach einem Jahr nicht mehr funktioniert. Ja, mhm. Und das ist ja verordneter Sport, das heißt also, die werden ja bezahlt.
Ja,
aber und für die Sportstudentinnen, also die Arbeit geschrieben hat, ging es darum, auch zu sehen, wo sind die Grenzen? Inwieweit kann ich als Mensch mit Anfällen, wie komme ich an meine Grenzen? Wo ist das zu sehen? Und kann ich darüber hinaus noch? Ja, und Sport ist was Gutes. Total wichtig und gut bei dieser Erkrankung. Aber es macht sonst keiner. Also sowas kriegt man nicht hin. Es ist sehr schwierig,
Ja.
aber sehr wichtig.
Ja.
Aber die anderen Themen werden eher diskutiert. Also wann, ich glaube, das sind ja Themen, die auch bei Ihnen als Arzt und in der Ambulanz komplett so angesprochen werden. Ich habe eine Arbeit ich darf jetzt nicht Auto fahren. Wann darf ich denn jetzt wieder Auto fahren?
Das ist eine wichtige Frage. Und dann kommen wir hier aus dem Rheinland, ne? Fastelovend, Kölsche Jung. Wie viel Liter Kölsch darf ich trinken? Wird das auch in Selbsthilfegruppen besprochen? Oder?
Es wird allgemein, ich trinke Alkohol, ja, aber ich trinke ja nur, der Arzt hat gesagt, in Maßen, wenn ich das, ja, also ein, zwei Glas Bier, ja, das wird dann häufig sehr umgesetzt in ein, zwei Glas Wein auch, ja, wobei die Prozentzahl ja dann was anderes ist. Es wird aber nie über Schnaps geredet zum Beispiel.
Also verschwiegen oder wird es nicht getrunken?
Es wird nicht geredet, habe ich gesagt. Ja. Verschwiegen, also dann eher.
Ja, okay, nur nochmal.
Aber es gibt viele, die sich wirklich dran halten und gar nichts trinken, weil sie wissen, wenn sie da, dann wäre das Risiko zu groß. Das andere, was man wirklich immer wieder sagen müsste und was standardmäßig auch bei Vorträgen, die ich auch kenne mit Patienten, wichtig ist, wenn ich meine Medikamente vergessen habe. Mhm. Ja. Wie ist das? Ja, weil die Angst so groß ist. Und die wird in der Selbsthilfe auch diskutiert. Ja, und da ist es immer wichtig, dass man da auch schon immer dem Patienten richtig sagt und sie aufklärt über das Zeitfenster. Man hat immer Angst vor einer Überdosis, ja, wo ich immer denke, Überdosis. Ja, man muss also dran denken, mir passiert das auch, dass ich einfach am Abend das Medikament vergessen habe und es ist schon der nächste Morgen. Okay, so ist es. Und viele nehmen dann am nächsten Morgen die Dosis vom Abend und dann eine Stunde später die Dosis vom Morgen.
Ist aber nicht die Empfehlung.
Kommt das drauf. Ist individuell, ehrlich gesagt. Man kann auch dann meinetwegen die halbe Dosis nehmen und dann die andere noch ein, zwei Stündchen danach. Das hängt vom Präparat ab, das kann man nicht so allgemein sagen. Und auch von der Verträglichkeit. Im schlimmsten Falle hat man ein paar Stunden ein bisschen Doppelbilder, Schwindel, Übelkeit, das geht dann weg. Aber das hängt auch am Ende von der Anfallskontrolle auch ab und von den Erfahrungen, die man gemacht hat.
Ja, und was man vorhat oder so, ne? Also
zum Beispiel.
Wenn man an irgendeine Maschine ran muss danach, ja, oder so, dann ist das immer, sowas zu besprechen auch. Es ist wichtig, mit dem Arzt zu reden darüber. Ich sage dann auch immer, reden Sie mit dem Arzt, wenn das mal passiert oder wenn das mehr als einmal passiert.
Genau, das sind auch so typische Fragen.
Reisentätigkeiten ist ja auch, wenn ich irgendwo hinfliege oder so, ne?
Frühjahr, Herbst, Brechdurchfälle, wann nimmt man und so weiter.
Also die Themen sind vielfältig und wichtig ist natürlich, dass man in der Selbsthilfe sich erkundigt. Auch. Es ist wichtig auch, ich sage auch, ich würde sagen, aber ob das bei Ihnen so zutrifft oder bei dir so zutrifft, das kann ich nicht sagen. Das Wichtige ist, rede mit deinem Arzt. Ja, der weiß das auch nicht. Rede mit dem Facharzt, der sich auskennt da drin. Geh in eine entsprechende, gerade wenn es um Führerschein geht, geh in die entsprechende Klinik.
Welche sind denn Themen, die nie angesprochen werden? Gibt es denn Tabuthemen auch?
Ja, es gibt Tabuthemen. Das ist natürlich, wenn ich also Probleme habe, über Sex zu reden. Also, dass ich nicht mehr so, wo ich denke, vielleicht sind das die Medikamente oder was anderes und ich kann nicht mehr so mit meinem Partner oder mit meiner Partnerin. Das würde ich nicht das spreche ich nicht vor anderen an und häufig wird es aber auch nicht beim Arzt angesprochen. Ja, das denke ich jedenfalls so.
So ist das.
Und es gibt einen Haufen von Tabuthemen in dem Sinne, also Sport wird ja auch nicht angesprochen, obwohl das ja kein Tabuthema so an sich ist. Man redet aber nicht drüber, weil man es nicht machen will. Es wird sehr wenig über Diäten gesprochen. Es wird sehr viel über Cannabis und andere Sachen gesprochen. Ja, alles das, was innen ist, alternative Therapien so. Ja, das wird gesprochen, aber tabumäßig ist.
Tatsächlich wird Ernährung häufig in der Sprechstunde angesprochen. Da gibt es aber im Prinzip nur um die Fragen, ob es irgendwas zu beachten gibt oder ob es Nahrungsergänzungsmittel gibt oder spezielle Lebensmittel, die man vermeiden sollte. Und die harten ketogenen Diätformen, wo man so eine Art Fastenzustand vom Körper erreicht, das wird dann gelegentlich angesprochen. Und wenn wir dann kurz so die Voraussetzung für eine ketogene Stoffwechsellage erwähnt haben, dann wird das Thema in der Regel von Erwachsenen fallen gelassen. Das ist sehr, sehr schwierig durchzuhalten.
Also wenn man es richtig zeigt, das ist genau das. Also ketogene Diät wird oft, weil man es gelesen hat oder so. Und ich kann dann sagen, okay, ich war mal in der Klinik in Süddeutschland und habe mir das mal angeguckt, wie die Kinder das zu sich nehmen müssen. Das ist zwar schon länger her. Ich habe aber Bilder gemacht. Wollt ihr euch das mal ansehen? Und ich sage das, was das ist. Das machen ja Diätassistentinnen und das mit den Eltern und so. Und dann zeige ich denen das und dann, nee, wirklich? Und so, ja. Aber da gibt es doch zu kaufen online dieses Buch, dieses Rezeptbuch. Das geht so nicht. Und man muss unter ständiger Kontrolle sein mit dem Arzt, ja, weil das ja eine einseitige Geschichte ist.
Absolut.
Und so weiter und so fort. Und dann bitte mit dem Arzt besprechen und nicht einfach so anfangen mit einem Rezeptbuch online kaufen. Ja, und das ist schon. Aber letztendlich sind die Tabuthemen sind alle Themen, die mit großem Scham und Angst zu tun haben. Mhm. Die werden also auch dort nicht angesprochen.
Mhm. Aber das heißt auch in diesen Selbsthilfegruppen, da gibt es ja doch, wahrscheinlich gibt es ja schon so Leiter oder Moderatoren, aber die versuchen, sie lachen, die versuchen nicht, also es wird nicht versucht, in den Gruppenstunden, sage ich mal so, dann aktiv genau solche Themen auch mal zu platzieren durch jemanden, der das halt initiiert.
Also es gibt Fortbildungen, gerade von der Deutschen Epilepsievereinigung, für Selbsthilfegruppenleiter und Leiterinnen. Und das ist sehr gut, damit die auch themenbezogen gut Bescheid wissen und das mitnehmen sollen und dann auf Fragen reagieren können oder auch Themen platzieren können. Und das finde ich was ein ganz, ganz tolles Angebot das bewundere ich auch und das gefällt mir auch sehr gut. Und wir alle, die da ja aktiv sind, helfen da ja auch. Es gibt ja auch die AG der Selbsthilfe und so. Aber da kommen wir ja gleich nochmal drauf, glaube ich. Die wollen ja noch wissen, was es alles noch so gibt, weil die ist auch politisch aktiv. Die tauschen sich auch aus mit vielen Themen.
Genau, das ist, geben Sie mir ein gutes Stichwort. Wir haben ja jetzt darüber gesprochen, was passiert in diesen Gruppen und Sie waren ja zu Beginn selber auch, nehme ich an, einfach nur Besucher einer solchen Gruppe. Wie kam das denn, dass Sie dann sich selber engagiert haben und dort quasi zum Funktionär auch wurden?
Also das war ganz einfach. Irgendwie habe ich festgestellt, ich muss mehr tun und ich habe angefangen zu lesen. Mich auch wissenschaftlich in die Thematik einzubringen und habe die erste Patientenveranstaltung gemacht, die noch ganz am Anfang war. Ich glaube, noch mit der Gruppe zusammen in Köln, mit anderen zusammen und wir hatten 200 Leute. Und dann ging es um die erste Patientenveranstaltung hier in Bonn auch und das war eine riesige Veranstaltung. Das war ja auch die Einführung hier des neuen Hauses. Und das fand ich auch ganz toll. Und dann ging das noch weiter, dass ich festgestellt habe, okay, Europa braucht mich wohl auch im deutschsprachigen Raum. Die Ärzte kennen mich mittlerweile auch, weil ich selbst Studien gemacht habe und publiziert habe und ich verständlicher Sprache für mich auch immer wichtig war und ich auch versucht habe, die Themen zu suchen. Und so hat mich meine ehrenamtliche Arbeit, was das ja ist in diesem Bereich, auch weiter fasziniert und gebracht und ich auch immer versucht habe, Lücken zu finden. Wo ist was, was alle interessiert und was umsetzen kann? Wo findet man noch Partner, gerade im Bereich der Klinik und Wissenschaft und Forschung, um was umzusetzen. Und hier passiert ja immer wieder sehr viel im Bereich der Epilepsie. Und das freut mich sehr und so bringe ich mich ein. Ja, auch mit Vorträgen. Ja, so soll ja am 28. Oktober ein Patientenforum in Bonn wieder sein. Ja, und der Wunsch der Patientenorganisation soll es sein, dass ich hier wieder einen Vortrag halte, habe ich gerade erfahren.
Das zeigt aber auch nochmal, wie wichtig das für uns ist, als Ärzteschaft oder Fachgruppe und auch die Kliniken für Epilepsie oder Epilepsiezentren mit Patientenvertretungen und Selbsthilfevereinigungen zusammenzuarbeiten. Ne? Und eine Art der Zusammenarbeit ist ja jetzt schon erwähnt worden, nämlich wir machen gemeinsam Informationsveranstaltungen, wo man eben neue oder interessante Themen laienverständlich auch aufarbeitet gemeinsam, die dann präsentiert und die Möglichkeit gibt, einer offenen Fragerunde, wo man Dinge gemeinsam besprechen und diskutieren kann. Das machen wir jetzt hier ja schon zum dritten Mal in Form des Bonner Epilepsieforums, was jetzt dieses Jahr dann am 28. Oktober wieder stattfindet. Wichtig ist mir aber auch nochmal hervorzuheben, dass wir auf jeden Fall auch die Zusammenarbeit brauchen, was die Wissenschaft und Forschung angeht. Denn da gibt es eine Reihe von Projekten, die vielleicht akademisch ganz toll sind, die aber am Ende manchmal etwas an der Versorgung vorbeigehen. Und da finden wir es besonders hilfreich, da Input zu bekommen und Rückmeldungen, was denn da gut ist. Und das wird ja dann auch mittlerweile zu Recht auch eingefordert von den verschiedenen Geldgebern und Stipendiengebern, dass man eben Selbsthilfevertretungen mit einbindet, schon früh im Projekt. Ja, und dann haben wir noch gemeinsame Gremienarbeit. Es gibt natürlich, sagen wir mal, die Fachvertretung, die Deutsche Gesellschaft für Epileptologie und andere, wo man sich eben aus der Ärzteschaft und Selbsthilfevereinigung trifft in Kommissionen, um gezielt an Themen zu arbeiten.
Zum Beispiel SUDEP, ne? Das ist ein gutes Beispiel.
Das ist ein großes Thema von vielen anderen. Ne? Und man sieht, wie wichtig die Zusammenarbeit ist und wie unterschiedlich das Spektrum auch ist von den Möglichkeiten, wie man sich da einbringen kann. Und dann sind alle, auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, natürlich eingeladen, sich hier zu engagieren.
Genau.
Ja, sind denn diese Patienten- und Selbsthilfeverbände, also die sind ja häufig regional organisiert und dann gibt es noch irgendwie einen Landesverband und einen Bundesverband. Das hört sich ja schon gleich ziemlich nach Politik fast an. Also genau, die Frage, sind Selbsthilfegruppen, Verbände auch politisch aktiv? Also gibt es eine Agenda, die Awareness in der Gesellschaft für die Erkrankung zu verbessern? Sind Sie in Gespräch tatsächlich auch mit Abgeordneten, mit dem Gesundheitsministerium? Wie ist da die Vernetzung?
Also es ist so, dass im GBA, im gemeinsamen Bundesausschuss, sind die Bundesverbände vertreten, mit zwei Personen, also Elternbundesverband und die Deutsche Epilepsievereinigung selber. Es gibt die Arbeitsgemeinschaft Epilepsie-Selbsthilfe und die trifft sich zweimal im Jahr, hat sich zuletzt auch auf der Dreiländertagung parallel getroffen und da werden gemeinsame Themen abgesprochen und Zukunft abgesprochen. Das ist ganz wichtig, das heißt also, da sind die Bundesverbände, Landesverbände dabei. Da bin ich auch als ständiges Mitglied dabei, auch wenn mein Landesverband ja nicht mehr existiert. Ich bin aber in den vielen anderen Funktionen, die Sie ja vorgestellt haben, auch für die Deutsche Epilepsievereinigung und für das weltweite Patientenvertretung da. Und ich berichte über meine Aktivitäten und über die Möglichkeiten und viele Aktionen. Und dann gibt es ja diesen, und wir gucken dann, was können wir machen. Da ist unter anderem der Tag der Epilepsie, der 5. Oktober, eine Möglichkeit, die Politik zu erreichen. Und Sie fragen vielleicht auch, welche Maßnahmen oder welche Ziele könnte man jetzt hier gucken. Ich nenne Ihnen mal 5 wichtige Ziele, die hier für uns wichtig sind. Also wir möchten eine gute Behandlung, wir möchten keine Lieferengpässe, wir möchten keinen Produktaustausch, wir möchten flächendeckende Beratungsstellen und wir möchten gute und verständliche Patientenaufklärung beim Gespräch. Das sind unsere 5 wichtigen Ziele, die wir immer versuchen mit bestimmten Maßnahmen und Aktionen umzusetzen in Gesprächen mit den Politikern auch, Abgeordneten und mit allen anderen auch. Und wir versuchen, die Erfahrungen und die Erkenntnisse, die jeder Einzelne hat, woher er auch kommt oder welche Erfahrung er hat, dann damit einzubringen und umzusetzen auch. Das ist jetzt bei der Dreiländertagung war das so, dass die AG Selbsthilfe auch nochmal eingebracht hat, die Erfordernisse zu den Medikamenten, dass die auch weiter erreichbar sind, dass wir da selbst eine Stellungnahme abgegeben haben. Und sowas wollen wir natürlich auch klarer machen und wir haben der Fachgesellschaft das auch mitgeteilt, dass die Kooperation einfach da auch wichtig ist. Da arbeiten wir zusammen und wir werden auch in diesem Jahr uns nochmal treffen als AG und da weiter dran arbeiten. Und für mich ist einfach auch so wichtig, ich bin derjenige, der auch jetzt, Herrn Sorges werde ich vielleicht auch nochmal sehen, bei dem Weltkongress in Dublin und ich als deutscher Vertreter für die Patientenschaft und das nächste Vorgehen da ist, dass über Wearables und Devices, also welche Notfallmöglichkeiten und Geräte gibt es und andere, mit den europäischen Partnern der Patientenorganisation sprechen werde und mich austauschen werde und wir vielleicht eine Kommission auf Patientenbasis einreichen und und das eröffnen werden und ich als Deutscher hier voranschreite, weil wir sowas noch nicht haben. Das andere ist, was wir da machen werden, ist, dass wir einen Austausch von Informationsplattform einrichten. Weil wir haben sehr viel in Deutschland von unseren Selbsthilfeorganisationen und die sollen dann dort zur Verfügung gestellt werden.
Dass sie das zentralisieren, oder?
Genau, es wird dann einen Server geben, wo dann alles drauf ist, an unseren deutschen Sachen, damit dann unsere Nachbarländer profitieren können. Ja, mit Genehmigung, was für uns aber kein Problem ist, dürfen die dann auch das übersetzen in ihre Sprache, ja, in ihre Ländersprache.
Das ist ja toll.
Das ist was ganz Wesentliches und Tolles, wo ich ganz stolz drauf bin, dass ich das mit angeleitet habe. Ja, und dass das voranschreitet, weil es nicht viel Geld kostet, die Sachen existieren schon.
Ja, das leitet tatsächlich schon über zu meiner Abschlussfrage. Sie haben gerade selber gesagt, Sie sind stolz auch auf das, was Sie da alles erreichen. Und das passt ganz gut dazu, wenn ich Sie frage, was sind denn für Sie die drei besten Argumente, sich in Selbsthilfegruppen für Epilepsie zu engagieren? Also nicht nur als Besucher, Betroffener dorthin zu gehen, sondern zu sagen, ich mache auch mit.
Das ist relativ einfach zu beantworten, wenn man das schon so lange gemacht hat. Das erste wäre, tue Gutes.
Ja. Und rede darüber, was wir heute tun.
Ja, also ich selbst kann viel Gutes wiedergeben. Ja, aus einmal einen schlechten Anfang, würde ich jetzt so sagen, der aber ganz anders geendet hat oder weiter so ist. Das andere ist, Menschen glücklich machen und glücklich zu erleben. Ja, das ist das andere, das ist wirklich das Geschenk, wenn man mit Beratung die Leute erlebt, ja, ob in der Selbsthilfegruppe oder in der Selbsthilfe direkt. Es ist ganz toll, wenn man Hilfe anbietet und Hilfe gibt, das zu erleben, wie die im Aufklärungsgespräch oder im Informationsgespräch so glücklich sind darüber, dass sie das bekommen haben, was sie eigentlich gebraucht haben. Und das so schnell einfach geht. Für mich ist das eigentlich kein Problem. Ja, und das für die vielen anderen aus der Selbsthilfe auch nicht. Und das Letzte ist eigentlich, über die eigene Erkrankung zu lernen, mit anderen zusammen und das auch wiederzugeben. Und ich habe viel gelernt und lerne immer noch, immer dazu. Und das als engagierter Mensch. Und danke auch für die gute Kommunikation mit Wissenschaft und Forschung, ohne die wäre das nicht möglich so.
Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Wichtig finde ich ja auch nochmal hervorzuheben, dass so eine aktive Beteiligung an Selbsthilfegruppen, das führt schon noch dazu, dass man erstens sieht, was die anderen einem vorleben, dass man tatsächlich das Leben auch gut mit Epilepsie leben kann und dass man auch befähigt wird durch die Informationen, die man kriegt und den Austausch, die eigene Erkrankung aktiv zu managen. Und das ist ja genau das, was Sie so schön vorleben. Und dann natürlich noch ein ganz anderes Engagement entwickelt haben, was ja jetzt mittlerweile global ist. Und das schon außergewöhnlich. Also wir danken Ihnen auf jeden Fall für Ihr Engagement und auch für das schöne Gespräch heute und für das sehr informative Gespräch.
Ja, vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Ja, ich danke auch und ich hoffe einfach, wir hören uns noch einmal zu einem anderen Thema.
Sehr gerne.
Ja, danke schön. Tschüss.